Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Rückschlag oder steht Corona-Impfstoff vor dem Scheitern? So titelten heute verschiedene Medien, nachdem bekannt geworden war, dass der Pharmakonzern AstraZeneca seine weit fortgeschrittene Studie zu einem möglichen Corona-Impfstoff unterbricht. Der Grund: Eine der Testpersonen hat eine schwere Krankheit entwickelt. Ob die Entwicklung das Ende des Impfstoffkandidaten bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem sprechen wir darüber, wie ein Corona-Impfstoff gerecht verteilt werden könnte, sobald er die Testphase überstanden hat. Und wir schauen zurück auf die Schweinegrippe, bei der sich gezeigt hat, auch bei einem getesteten und zugelassenen Impfstoff kann es Nebenwirkungen geben. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Die Entwicklung der Impfstoffe gegen Covid-19 geht im Eiltempo voran. Erste Zulassungen hat es in China und Russland schon gegeben. In den USA hofft Präsident Trump auf einen Impfstoff vor der Wahl im November. In Europa wird er mit ersten Zulassungen Ende 2020 oder Anfang 2021 gerechnet. Unklar ist, wer zuerst geimpft werden soll, wenn es denn tatsächlich losgeht. Darüber sprechen wir gleich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkhard Wildermuth. Doch vorher blicken wir auf die ersten ernsthaften Probleme mit einem Impfstoffkandidaten. Ich habe es gerade schon erwähnt. AstraZeneca und die Universität Oxford haben die Erprobung ihres Impfstoffs nach einem Krankheitsfall erst einmal ausgesetzt. Volkhard, was ist da bislang bekannt?
Ja, sicher bestätigt ist bislang nur, dass diese große Studie unterbrochen wird. Sie ist also nicht gestoppt. Offenbar hat ein Proband aus England eine transverse Myelitis entwickelt. Das ist eine Entzündung im Rückenmark. Die kann zu Lähmungen und Sinnesstörungen führen. Das ist wirklich was Ernstes. Das entsteht zum Beispiel nach einer Virusinfektion oder es gibt auch andere Ursachen. Ist auch nicht so selten. Und in dieser Studie haben schon über 17.000 Personen diesen Impfstoff erhalten. Bei dieser großen Zahl ist es unvermeidlich, dass einige Personen krank sind, unabhängig vom Impfstoff. Und jetzt untersuchen unabhängige Ärzte, also nicht direkt von AstraZeneca, ob es möglich ist, dass diese Erkrankung mit der Impfung zusammenhängt oder ob es sich eben um einen Zufall gehandelt hat. Und danach entscheidet man, wird dieser Impfansatz weiterverfolgt oder eben nicht.
Studien an Zehntausenden Personen liefern allerdings auch keine absolute Sicherheit für Impfstoffe, die später dann Millionen Menschen erhalten. Darüber werden wir gleich in der Sendung noch sprechen. Ist dieser Krankheitsfall jetzt ein Rückschlag für die Covid-19-Impfstoffe generell?
Nein, also solche großen Studien, die sind ja genau dazu da, diese seltenen Nebenwirkungen auch zu entdecken und nebenbei natürlich auch die Wirksamkeit zu belegen. Unterbrechungen gibt es bei Phase-3-Studien recht häufig. Manchmal werden die dann ganz gestoppt, manchmal geht es aber auch weiter und der Wirkstoff ist am Ende erfolgreich. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass das jetzt so transparent gehandhabt wird, auch dass diese Studie unterbrochen wurde. Das zerstreut mögliche Bedenken gegen so einen Impfstoff. Der Fall belegt auch, wie wichtig sorgfältige Studien sind in China, in Russland, wohl auch in den USA, gibt es ja politischen Druck, Schnelligkeit vor Sicherheit zu stellen. 9 große Impfstofffirmen, darunter auch AstraZeneca, haben aber gerade klargestellt, dass sie keine Abkürzungen nehmen wollen.
AstraZeneca nimmt das ja offensichtlich ernst, dieser Fall zeigt. Aktuell sind 8 Impfstoffe in großen Phase-3-Studien. Alle hoffen, dass sich einer oder mehrere als sicher und wirksam erweisen. Aber was passiert dann eigentlich?
Ja, dazu haben sich heute 2 wichtige Geldgeber geäußert, die Wellcome-Stiftung und CEPI, die Koalition für Innovationsvorbereitung auf Pandemien. Die betonen, dass diese rasante Entwicklung bei den Impfstoffen nur möglich war, weil einzelne Nationen und eben auch diese internationalen Organisationen in finanzielle Vorlage gegangen sind. Allein AstraZeneca und die Uni Oxford, die haben Vorbestellungen über knapp 3 Milliarden Dosen bekommen. EU, USA, Großbritannien sind da dabei. Gerade ist diese Studie auf Pause, also vielleicht ist dieses ganze Geld, was da schon geflossen ist, verloren. Aber wenn es funktioniert, dann ist immer noch nicht sicher, wer die erste Impfspritze bekommt. Die Verträge sind nicht öffentlich. Wahrscheinlich gehen die ersten Dosen an die großen Geldgeber. Großbritannien hat aber Verträge über mehr als 300 Millionen Dosen abgeschlossen. Es gibt aber nur 60 Millionen Engländer. Also da bleibt was übrig. Diese Dosen werden wohl an ärmere Länder gehen. Und auch die Europäische Union hat klargestellt, dass sie nicht nur für die eigenen Mitglieder einkauft, sondern auch für andere Nationen.
Das sind dann ja mehr oder weniger freiwillige Verfahren oder Verpflichtungen. Wie können sich denn Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen selbst den Zugang zu Impfstoffen sichern?
Also dafür haben die Weltgesundheitsorganisation CEPI und die Impfallianz Gavi die sogenannte COVAX Facility aufgestellt. Das ist im Grunde eine Einkaufsgemeinschaft. 78 wohlhabende Länder, darunter Deutschland, machen mit. Mit dem Geld werden sehr viele Impfstoffprojekte unterstützt. Und wenn eins funktioniert, dann geht dieser Impfstoff nicht nur an die 78 Geberländer, sondern an viele weitere. So soll dieser Anspruch umgesetzt werden, dass ein Impfstoff ein allgemeines globales Gut ist.
Aber da stellt sich dann ja auch wieder die Frage, tatsächlich, wer die erste Dosis bekommen würde.
Na, die WHO geht ja ganz pragmatisch vor, will die ersten Chargen nach der Bevölkerungsgröße der jeweiligen Länder aufteilen. Ob das gerecht ist, kann man darüber streiten. Ein Team aus Philadelphia hat vorgeschlagen, Impfstoffe dahin zu schicken, wo sie die meisten Lebensjahre retten können. Dann würde fast nur in Entwicklungsländern geimpft. Andere wollen Vorrang für medizinisches Personal, für besonders gefährdete alte Personen. Oder im Gegenteil, die wollen, dass die Jungen geimpft werden, weil die das Virus ja am effektivsten verbreiten. Also alle sind für Fairness, aber die Details sind umstritten. Und so gesehen ist es eigentlich gut, dass wir noch 2-3 Monate Zeit haben, bevor die ersten Impfstoffe wirklich breit zur Verfügung stehen.
Volkert Wildermuth über die Sicherheitsprüfung von Corona-Impfstoffkandidaten und die Frage, wie ein Impfstoff verteilt werden sollte, sobald es ihn gibt. Vielen Dank. Und um das Thema Impfung und Sicherheit geht es auch im nächsten Beitrag. Allerdings nicht um potenzielle Nebenwirkungen in der Testphase, sondern um eine Nebenwirkung eines bereits zugelassenen Impfstoffs. Als die Schweinegrippe 2009 zur Pandemie erklärt wurde, war die Nachfrage nach einer Impfung groß. Auch damals wurden im Eiltempo Impfstoffe entwickelt und viele Menschen damit vor einer Ansteckung geschützt. Doch in Schweden und Finnland häuften sich in den darauffolgenden Jahren Fälle von Narkolepsie, einer Art Schlafkrankheit. Inzwischen ist klar, der Impfstoff Pandemrix erhöht das Risiko, daran zu erkranken. Inzwischen wurde Narkolepsie auch als Impffolge anerkannt. Christine Westerhaus mit den Details.
Ich habe mich im Oktober 2009 impfen lassen.
Emma Rosenqvist ist eine von 5 Millionen Schweden, die sich 2009 gegen die Schweinegrippe impfen ließen. In den Jahren darauf verspürt die junge Frau immer wieder eine seltsame Abgeschlagenheit, die sie zunächst aber nicht mit der Impfung in Verbindung bringt.
Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass mein Körper einfach nur unglaublich müde war.
Doch später konnte es der Schwedin auch passieren, dass sie mitten im Gespräch mit Freunden einfach wegnickte. 2005 stellte eine Ärztin dann die Diagnose. Emma Rosenqvist leidet an Narkolepsie. Sehr wahrscheinlich hat der Impfstoff Pandemrix diese Form der Schlafkrankheit ausgelöst.
Eigentlich ist bei der Zulassung von Pandemrix nichts falsch gelaufen. Narkolepsie tritt als Nebenwirkung aber extrem selten auf. 60 oder 90 Millionen Menschen wurden mit Pandemrix geimpft und hier im Norden gab es nur um die 500 Fälle von Narkolepsie. Eine so seltene Nebenwirkung in klinischen Studien zu entdecken, ist im Prinzip unmöglich.
Matti Selberg, Immunologe am Karolinska-Institut in Stockholm. Weltweit sind etwa 1300 Fälle von Narkolepsie bekannt geworden, die mit einer Pandemrix-Impfung in Zusammenhang gebracht werden. Vor allem Kinder und Jugendliche waren davon betroffen. Allerdings könne man auch nicht ganz ausschließen, dass eine Infektion mit dem Schweinegrippevirus selbst bei manchen Menschen eine Narkolepsie auslöst, meint Matti Selberg.
Was die Sache zusätzlich kompliziert macht, ist, dass es Berichte aus China gibt, nach denen sich in der Grippesaison Fälle von Narkolepsie häufen. Und es gibt eine Reihe von Studien, die dafür sprechen, dass Grippeviren Narkolepsie auslösen können. Das bedeutet nicht, dass es nicht doch der Impfstoff war, der diese Schlafkrankheit bei manchen Menschen verursacht hat. Doch es zeigt, dass es eben extrem schwierig ist, solche Nebenwirkungen aufzudecken.
Um herauszufinden, warum sich Fälle von Narkolepsie insbesondere nach einer Impfung mit Pandemrix häuften, verglichen Forscher dieses Medikament mit anderen Vakzinen gegen die Schweinegrippe. Dabei beobachteten sie, dass Pandemrix bestimmte Virusproteine in hohen Konzentrationen enthält. Diese Viruseiweiße ähneln einem bestimmten Rezeptor, an den das Schlafhormon Hypokretin bindet. Nach einer Impfung bildet das Immunsystem Antikörper gegen das Virusprotein. Und weil sich Virusprotein und Rezeptor ähneln, führt die Impfung möglicherweise dazu, dass das Immunsystem nicht nur das Virusprotein, sondern auch den Rezeptor angreift und damit verhindert, dass das Schlafhormon seine Wirkung entfalten kann. Doch das sei nur eine von vielen Theorien, sagt Matti Selberg.
Solche Wechselwirkungen kann man nie ganz ausschließen, aber gleichzeitig sind sie auch extrem selten. Insgesamt verwenden wir Impfstoffe aber schon sehr lange und setzen sie gegen viele verschiedene Infektionen ein. Zum Glück gab es nur sehr selten schwere Nebenwirkungen und es ist einfach ein klarer Vorteil, Vakzine einzusetzen.
Die Nebenwirkungen einer Infektion sind oftmals schwerer als die eines Impfstoffs. Und auch im Fall von Covid-19 werden die Vorteile einer Impfung mögliche Nachteile vermutlich mehr als wettmachen.
Christine Westerhaus über den Zusammenhang zwischen Schweinegrippeimpfung und Narkolepsie. Bevor es in den Handel kommt, wird Schweinefleisch kontrolliert, unter anderem auf parasitische Fadenwürmer. Auf Hepatitis E-Viren wird das Fleisch dagegen nicht standardmäßig getestet. Die hat ein Forschungsteam aus Tübingen jetzt aber in mehreren kommerziellen Schweinefleischprodukten nachgewiesen. Eine Infektion damit kann bei Menschen zu ernsthaften Erkrankungen führen. Vor der Sendung habe ich mit Sonja Schembecker gesprochen, die am Uniklinikum in Tübingen arbeitet und die Studie im Journal of Viral Hepatitis mitverfasst hat. Ich habe sie zuerst gefragt, welche gesundheitlichen Folgen eine Infektion mit Hepatitis E-Viren haben kann.
Die akute Hepatitis E-Infektion ist normalerweise selbstlimitierend und deshalb verschwindet die auch nach ein paar Wochen von alleine. Also man muss sie nicht unbedingt behandeln. Das einzige Problem ist nur, dass wir eine Hochrisikogruppe haben. Dazu gehören schwangere Frauen, immungeschwächte Personen mit einer Veranlagung zu Lebererkrankungen, aber auch Leute, die immunsupprimierte Medikamente einnehmen, Transplantationsempfänger und HIV- und Krebspatienten. Und da muss man halt schauen, dadurch, dass sie halt zu dieser Hochrisikogruppe gehören, da muss man das dann schon behandeln.
Sie haben für Ihre Studie Proben genommen von Schweinelebern, streichfähigen Leberwürsten, Leberpasteten und Rohwürsten ohne Leber aus Supermärkten und Metzgereien, vor allem aus West- und Südwestdeutschland. Bei wie vielen dieser Proben haben Sie Hepatitis E-Viren nachgewiesen?
Also insgesamt haben wir bei 10% aller Produkte, die wir getestet haben, Hepatitis E-RNA feststellen können. Davon waren bei 5% der Lebern, die wir untersucht haben, die waren Hepatitis E-RNA positiv. Und bei den Schweinefleischprodukten waren die Zahlen ein bisschen höher. Da hatten wir 13%, die positiv waren.
Können Sie abschätzen, hat das Vorkommen von Hepatitis E-Viren in Lebensmitteln zugenommen oder lässt sich das gar nicht über die Zeit beurteilen, weil da zum Beispiel inzwischen einfach auch mehr getestet wird?
Also generell kann man eher sagen, dass das Vorkommen von Hepatitis E in Lebensmitteln eher gleich geblieben ist über die Jahre. Also wenn man sich vorherige Studien anschaut, da ist der Bereich von positiven Produkten ungefähr gleich geblieben. Also es hat jetzt nicht zugenommen.
Sie haben in Ihrer Studie nicht untersucht, wie infektiös die Viren sind. Das heißt, es könnte eventuell auch gar kein Ansteckungsrisiko über diese Fleischprodukte bestehen.
Genau, das könnte sein. Das liegt vor allem daran, wie das jeweilige Produkt verarbeitet worden ist. Wenn man diese Wurst oder je nachdem, welches Produkt man gerade hat, wenn man das für etwa 20 Minuten bei 70 Grad kocht, dann kann man davon ausgehen, dass die Viruspartikel inaktiviert worden sind. Und um halt das Risiko zu verhindern, um sich halt anzustecken, empfiehlt sich halt das Schweinefleisch oder vor allem die Schweineleber vorher gut durchzukochen.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass man eben auch als Verbraucher, als Konsument, Konsumentin auf bestimmte Sachen achten kann, das Fleisch zu erhitzen. Es wird ja nicht standardmäßig bei Fleischprodukten getestet, ob dort Hepatitis E-Viren vorhanden sind. Sollte sich bei der Fleischproduktion etwas ändern, um den Virenbefall eventuell zu reduzieren?
Also was man ändern könnte, wäre zum Beispiel, dass wirklich die Produzenten darauf achten, es lange genug und heiß genug zu erhitzen. Und man könnte zum Beispiel auch extra Tests einführen, dass zum Beispiel das Fleisch, bevor es für die Produktion verwendet wird, dass da dann geschaut wird, ob der Virus da drin ist. Das Ganze hat natürlich auch irgendwie mit Kosten zu tun und so, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das so umsetzbar ist, aber das wären halt so Ideen, was man zum Beispiel machen könnte.
Die Anzahl der gemeldeten Hepatitis E-Infektionen in Deutschland ist zuletzt, also innerhalb der letzten Jahre, doch recht stark gestiegen. Gibt es Erklärungsansätze, woran das liegen könnte, wenn es jetzt eben nicht oder nicht nur an den Schweinefleischprodukten liegt?
In der Differentialdiagnose wird Hepatitis E nicht unbedingt beachtet oder wurde nicht beachtet in den letzten Jahren. Und das hat jetzt immer mehr zugenommen. Also die Ärzte haben eine vermehrte Aufmerksamkeit darauf, dass auch Hepatitis E-Infektionen in Europa vorkommen.
Eine Studie hat Hepatitis E-Viren in Schweinefleischprodukten nachgewiesen. Wir haben mit der Studienautorin Sonja Schembecker vom Uniklinikum in Tübingen darüber gesprochen. Etwa ein Fünftel des in Deutschland erzeugten Stroms kommt aus Windkraftanlagen. Und davon wiederum ein Fünftel aus Offshore-Anlagen, also Windrädern, die im Meer stehen. Bisher hat man den Turm dieser Windräder in den Meeresboden gerammt. Bau und Unterhalt solcher Anlagen sind technisch aufwendig und ziemlich kostspielig. Gestern nun hat ein Team aus Forscherinnen und Forschern verschiedener Unternehmen und der Technischen Universität Hamburg eine neue Art von Windkraftanlage für den Offshore-Einsatz vorgestellt. Dirk Lorenzen hat sich den angeschaut und berichtet.
Schwimmende Offshore-Windkraftanlagen.
So laute das Zauberwort für die Windenergie der Zukunft, meint Mustafa Abdel Maksoud vom Institut für Fluiddynamik und Schiffstheorie der Technischen Universität Hamburg. Künftig sollen die Windräder auf See nicht mehr in den Meeresboden gerammt werden, sondern auf einer schwimmenden Struktur befestigt sein.
Die Anlage ist 80 Meter lang, 55 Meter breit, Tiefgang ist 13 Meter.
Das offene Gerüst hat die Form einer Raute. An den vier Ecken befinden sich Schwimmkörper, die miteinander verbunden sind. In einer Ecke ragt der gut 100 Meter hohe Turm auf, an dem der Rotor mit zwei Flügeln befestigt ist. Die Stahlkonstruktion schwimmt im Wasser und ist mit einer speziellen Boje am Meeresgrund befestigt, erklärt Jens Kruse, der mit seinem Unternehmen Kruse Offshore das neue Konzept maßgeblich entwickelt hat.
Die Anlage richtet sich sozusagen selbst nach dem Wind aus. Je nachdem, wie der Wind ist, so steht die Anlage auch. Und der Rotor ist relativ günstig ausgerichtet. Wir wackeln mehr, wir bewegen uns mehr. Aber die Bewegung, die wir vormachen, machen wir auch zurück. Und hier in der Universität haben die Wissenschaftler auch bewiesen, dass die Drehbewegung des Rotors die Anlage stabilisiert.
Die recht flache Anlage mit dem riesigen Turm an einer Ecke mag auf den ersten Blick etwas wackelig wirken. Aber Versuche im Wind- und Wellenkanal zeigen, dass sie den Bedingungen auf dem Meer bestens gewachsen ist. Um künftig die Windenergie gut nutzen zu können, sind schwimmende Anlagen unverzichtbar, ist Jens Kruse überzeugt.
Die Nordsee ist eine Ausnahme weltweit. Das ist ein großes Meer, was eigentlich relativ flaches Wasser von maximal 50 Metern hat. Das haben fast kein anderer Staat. Und so können Dänemark und Deutschland dort Windräder positionieren. Schon in Frankreich oder Spanien geht es nicht. Und dort sind auch große Forschungsvorhaben für Floating Foundations. Und das wird wahrscheinlich die Zukunft werden.
Ob in der Biskaya oder im Mittelmeer – dort ist das Meer viel zu tief, um lange Pfähle in den Meeresgrund zu rammen. Dagegen sind die schwimmenden Plattformen auch noch bei 1000 Metern Wassertiefe gut einzusetzen. Die Anlagen lassen sich mit herkömmlicher Technik in jeder Werft bauen und werden dann einfach an den Einsatzort geschleppt. Teure Spezialschiffe, wie bei fest gegründeten Anlagen, sind für den Aufbau nicht nötig. Und selbst das Entsorgen geht ganz einfach.
Wie alte Schiffe, sie werden abgenommen, dann werden sie weggeschleppt und die Anker werden wie beim Schiff wieder rausgenommen und dann hinterlässt man das Gebiet rückstandslos.
Die Pfähle fest verankerter Anlagen werden dagegen einfach am Meeresgrund abgeschnitten, der Rest bleibt für immer im Boden. Einfache Herstellung und Wartung sowie umweltfreundlicher und kostengünstiger Auf- und Abbau. Die Vorteile der neuen Technik sind beeindruckend. Zumindest theoretisch. Jetzt soll sie sich in der Praxis bewähren. Jens Kruse ist bereits mit Energieversorgern im Gespräch. Er setzt darauf, dass in gut 2 Jahren die ersten schwimmenden Windenergieanlagen auf dem Meer im Einsatz sind.
Ein Beitrag von Dirk Lorenzen. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas.
1 Milliarde Menschen könnten ihren Lebensraum verlieren. Und das schon bis zum Jahr 2050. Dieses Szenario zeichnet eine Studie des Institute for Economics and Peace, die heute in London vorgestellt wurde. Das Autorenteam warnt darin vor massenhaften Migrationsbewegungen. Sie könnten vor allem die als relativ krisensicher geltenden Länder Europas betreffen. Haupttreiber der Migration ist der Klimawandel. Durch Ressourcenmangel ausgelöste Konflikte könnten immer mehr Menschen dazu drängen, ihre Heimat zu verlassen. Die Forschenden stuften 31 Staaten als nicht widerstandsfähig genug ein, um die ökologischen Veränderungen der kommenden Jahrzehnte zu schultern. Als besonders bedrohte Hotspots sehen sie die afrikanische Sahelzone, weiter südlich liegende afrikanische Staaten wie Angola oder Madagaskar sowie den Nahen Osten von Syrien bis Pakistan.
Sauerstoffmangel in Tumoren fördert die Metastasierung.
Das haben Forschende der Universität Basel bei Versuch mit Mäusen beobachtet. Aus Tumorarealen, die besonders schlecht mit Sauerstoff versorgt werden, spalten sich am häufigsten Zellcluster ab, die dann an anderen Stellen des Körpers Metastasen bilden können. Verbesserten die Wissenschaftler die Sauerstoffversorgung der Tumoren gezielt, mit Hilfe von Medikamenten, sank das Risiko für Metastasen bei den Mäusen. Allerdings wuchsen im Gegenzug die Primärtumoren stärker. Interessanterweise überlebten jene Mäuse mit den dann größeren Tumoren, aber ohne Metastasen länger. Das sei ein provokantes Ergebnis, aus dem sich neue Strategien zur Krebstherapie ergeben könnten, schreiben die Forscher im Fachmagazin Cell Reports.
Kolibris senken nachts ihre Körpertemperatur ab.
Zumindest gilt das für Kolibris, die in den kühlen Hochlagen der Anden leben. Um Energie zu sparen, verfallen sie in den Nächten in eine Art Kältestarre, in der ihr Stoffwechsel stark reduziert ist. Dieser Zustand wird Torpor genannt. Die Körpertemperatur sinkt im Laufe der Nacht fast auf die Temperatur der Umgebung ab. Erst am nächsten Morgen heizen die kleinen Vögel ihren Körper wieder auf. Bei einer Kolibriart, dem Schwarzbauch-Glanzschwänzchen, haben Forschende aus den USA jetzt einen neuen Rekord ermittelt. 3,3 Grad Celsius. Das sei die niedrigste Körpertemperatur, die bisher bei lebenden Vögeln gemessen wurde, schreiben sie im Fachjournal Biology Letters.
Infraschall löst keine unmittelbaren körperlichen Reaktionen aus.
Infraschall sind Schallwellen mit einer Frequenz von unter 20 Hertz. Windräder, Kühlschränke oder andere technische Anlagen können derart tieffrequenten Schall emittieren. Ob und wie sich das auf unseren Körper auswirkt, ist aber nur wenig erforscht. Das Umweltbundesamt führte dazu ein kleines Experiment durch. 44 Personen wurden unter kontrollierten Bedingungen 8 Stunden lang verschiedenen Infraschallgeräuschen ausgesetzt. Dabei konnten keine statistisch signifikanten Veränderungen von Herzfrequenz, Blutdruck, Hirnaktivität oder Gleichgewichtswahrnehmung der Probanden gemessen werden. Über langfristige gesundheitliche Auswirkungen von Infraschall erlaube die Studie allerdings keine Rückschlüsse, heißt es von Seiten des Umweltbundesamtes.
Der globale Wasserkreislauf wird stärker.
Das Wasser der Erde verdunstet aus den Ozeanen, fällt als Regen wieder aus der Atmosphäre und fließt über Flüsse zurück ins Meer. Durch den Klimawandel hat sich der Durchsatz dieses Wasserkreislaufs bereits nachweisbar erhöht, berichtet ein internationales Forschungsteam im Journal of Climate. Umgerechnet auf 1 Grad Celsius globaler Temperaturanstieg verstärkten sich Verdunstung und Niederschlag seit 1960 um 2-4%. Bei einer Erwärmung um 2 Grad Celsius könnte diese Intensität des Wasserkreislaufs um bis zu 8% zulegen.
Sternzeit, 9. September. Himmelskunde, Astronomie und Astrophysik. Wer sich mit den Vorgängen im Kosmos beschäftigt, betreibt ganz allgemein gesagt Himmelskunde. Der Fachbegriff ist dann Astronomie bzw. Astrophysik, wobei diese Begriffe inzwischen nahezu dasselbe meinen. Die klassische Astronomie bestand vor allem darin, die Abläufe am Firmament zu verfolgen und durch geeignete Modelle zu beschreiben. Dagegen versucht die Astrophysik, die Vorgänge zu erklären. Stark vereinfacht gesagt, Astronomen beobachten, wo ein Stern am Himmel steht, Astrophysiker wollen verstehen, warum der Stern leuchtet. Zwar sind heute noch beide Begriffe in Gebrauch, tatsächlich aber gibt es praktisch keine klassische Astronomie mehr. Diese Bezeichnung ist historisch üblich, auch wenn inzwischen Astronomen immer auch Astrophysiker sind. Das ist allerdings noch nicht allgemeingut. Ende Juli bekam das sogar ein Kandidat der ARD-Quiz-Sendung Gefragt, Gejagt zu spüren. Er sollte sagen, was ein Astrochemiker außer Chemiker noch ist. Seine Antwort war völlig korrekt: Astrophysiker. Allerdings korrigierte ihn der Moderator. Die richtige Antwort laute Astronom. Tatsächlich definiert das Online-Lexikon Wikipedia Astrochemie als Schnittmenge der Bereiche Astronomie und Chemie. Aber auch dort ist die Astrophysik gemeint. Astronomie mag himmlischer klingen als die vermeintlich nüchterne Astrophysik. Doch es gibt heute keinen Unterschied mehr. Der Kandidat der Sendung hatte Pech. Er hat 500 Euro weniger erspielt, obwohl er wusste, dass zur Astrochemie neben der Chemie auch die Astrophysik gehört.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Daran geht es unter anderem um das Thema kein Infektionsrisiko im Zug. Bahn will mit Charité-Studie Kunden zurückgewinnen. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
Forschung aktuell. folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.